Digital gesagt.
Der Podcast der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe.
Wir sprechen über Themen, die so vielseitig sind wie wir.
SAP-Produkte, Erfahrungen aus der Praxis und das mit Personen aus unserem Netzwerk.
Von Transformation bis Nachhaltigkeit, von Technologie bis Produktion.
Eben all das, was uns im SAP-Kosmos bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital gesagt. Mein Name ist Thomas Kircher und in dieser Episode widmen wir uns den spannenden neuen Ankündigungen von SAP zur SAP Business Suite und der SAP Business Data Cloud. Greifen wir doch gemäß dem Motto der Technologietage 2025, Strategy Royale, Call, Race or Fold, das Wording des Pokerspiels nochmal auf. Dementsprechend stellt euch vor, die Karten sind verteilt, die ersten Einsätze sind erfolgt und nun ist es an euch. Call, Race or Fold. Diese Situation kennen wir aus der IT- und SAP-Welt nur zu gut. Einsteigen oder auf Nummer sicher gehen, den Einsatz erhöhen und strategisch investieren oder aussteigen, bevor es noch teurer wird. Die Spielvarianten möglichen Einsätze sind vielfältig. Die neue Strategie rund um die SAP Business Suite, zunehmend schwerer zu kalkulierende SAP-Lizenzmodelle, kommerzielle Angebote wie Rise and Grow, grundlegende Plattformentscheidungen rund um BTP und BDC und das alles vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und wachsender wirtschaftlicher Herausforderungen. Was ist die beste Strategie in diesem Umfeld? Bleiben, investieren oder aussteigen? Darüber sprechen wir heute mit dem DSAG-Technologievorstand Sebastian Westphal. Sebastian, schön, dass du da bist.
Danke dir, Thomas. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Lass uns direkt einsteigen. Ich habe es ja bereits geschildert, wir haben hier ein Szenario voller Unsicherheiten vor uns. Wie bewertest du die aktuelle Situation aus Sicht der DSAG-Mitglieder?
Ja, ich glaube, du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Wir sehen natürlich momentan ein großes, unsicheres Umfeld in Bezug auf die politischen Verhältnisse, die bisherigen transatlantischen Selbstverständlichkeiten, die ja auch die Wirtschaft sehr stark betreffen, stehen momentan in Frage. Dementsprechend gibt es ja auch eine gewisse Kauf- und Investitionszurückhaltung. Und gleichzeitig sehen wir auf der IT-Seite natürlich einen hohen Druck, eine neue Dynamik, viele Herausforderungen und vielleicht auch im Bereich der öffentlichen Hand einen gewissen weiterhin bestehenden Digitalisierungsstau. Das sind sicherlich die großen Challenges auf Seiten der Unternehmen. In Bezug auf die SAP-Strategie haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass das Portfolio sehr stark durch Akquisitionen gewachsen ist, dass es viele parallele Entwicklungen gab. Das Wartungsende 2027, 2030 steht an und über allem schwebt natürlich der permanente Cloud-Fokus. Das fordert die Unternehmen extrem, in diesen unsicheren Zeiten über Investitionen zu entscheiden. Häufig wünscht man sich verlässlichere Produktstrategien auch von Seiten der SAP, denn am Ende braucht es ja für alles einen klaren Business Case und eine klare Perspektive. Insofern ist die spannende Frage tatsächlich, wie gehen die Unternehmen im Einzelfall damit um? Ich glaube, womit man aber aufräumen kann, ist die vermeintliche Zurückhaltung in Bezug auf Cloud-Lösungen. Denn es bleibt unverändert dabei, dass die Unternehmen klare Entscheidungskriterien haben. Wie schaffe ich eine effiziente Architektur? Wie integriere ich diese? Wie sind die kommerziellen Modelle? Rechnet sich das Ganze auch? Und am Ende steht über allem eben der Business-Nutzen. Warum investiere ich? Mit welchem Ziel? Und was hat das Unternehmen am Ende davon?
Ein zentraler Baustein der SAP-Strategie ist die neue SAP Business Suite, die der SAP eine durchgängige Prozesskette und KI-gestützte Erkenntnisse ermöglichen will. Doch ist das wirklich für jeden ein Full House? Die Idee einer integrierten Suite ist nicht neu, aber das Portfolio ist fragmentiert und Unternehmen müssen oft selbst für Integration sorgen. Was muss SAP konkret tun, damit Unternehmen wirklich all-in gehen?
Ja, das ist natürlich der Dauerbrenner zwischen den Unternehmen, zwischen der DSAG und SAP in den letzten Jahren. Also die Harmonisierung des Produktportfolios, dass wir eben einheitliche Datenmodelle bekommen, einheitliche Oberflächen, dass neben den verschiedenen Integrationsszenarien auch die dazu passenden kommerziellen Modelle angeboten werden. Wer sich heute die Preisliste anguckt, das ist ja schon fast ein Studium, das man dafür braucht, um das vollständig zu verstehen und zu durchdringen. Und wir sehen ja auch, dass SAP darauf reagiert. Man hat jetzt ja im Rahmen der neuen Strategie bekannt gegeben, dass man sehr viel stärker Out-of-the-Box-Integration anbieten möchte. Das heißt, dass die Integration der Lösung stärker in die SAP-Verantwortung übergehen soll, die heute ja größtenteils durch die Unternehmen geliefert werden soll. Aber da komme ich auf das zurück, was ich gerade eben schon gesagt habe. Die Frage ist, A, wie funktioniert das? Wie sieht denn dann der Service-Level, der zwischen den Partnern vereinbart werden muss, im Einzelfall aus? wie geht das Ganze auch kommerziell? Denn das Risiko darf natürlich nicht beim Kunden belassen werden, sondern das muss dann natürlich zwischen den Parteien auch sauber geteilt werden. Und wenn wir beim Thema Integration sind, eine Business Suite darf natürlich nicht wieder eine Rückkehr zu einem monolithischen Setup sein, sondern muss natürlich modular werden. Denn nicht jedes Unternehmen hat die gleichen Anforderungen und es wird immer wieder auf Basis der Prozesse, auf Basis der Anforderungen der Unternehmen einfach einen Individualitätsanspruch geben, der dann auch umgesetzt werden können muss.
Eine zentrale Rolle spielte bei RISE with SAP. Doch die Realität zeigt, dass RISE nicht alle Herausforderungen löst. Unternehmen sitzen mit SAP an vielen Spieltischen gleichzeitig, oft mit unklaren Regeln. Was müsste SAP tun, damit RISE ein echter strategischer Hebel wird?
Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist zu verstehen, und das ist natürlich hier in Walldorf gar nicht so einfach zu vermitteln, dass SAP eben nicht alles ist. Unternehmen setzen Lösungen und Services von unterschiedlichsten Herstellern ein. Das heißt also, die Integration eines Betriebsmodells wie RISE in Unternehmensarchitekturen ist und bleibt der neuralgische Punkt. Und dazu braucht es zum einen einheitliche Spielregeln für den Betrieb, für Kostenmodelle innerhalb des SAP-Portfolios. Und da darf es keine Rolle spielen, ob es sich um eine Public-Cloud-Lösung, eine Private-Cloud-Lösung oder sogar eine On-Premise-Installation auf einem Hyperscaler handelt. Es braucht über alle Services hinweg einheitliche SLAs und Betriebsprozesse. Dazu ist es wahnsinnig wichtig, dass SAP versteht und sich auch sehr stark öffnet, um sich in unternehmensweite Serviceprozesse zu integrieren. Denn Unternehmen werden keine herstellerspezifischen Notfall-, Change- oder Incident-Prozesse einführen, sondern dies immer IT-übergreifend orchestrieren müssen und wollen. Und damit einhergeht natürlich auch, dass man Security- und Compliance-Standards etablieren muss, erstmal über das gesamte SAP-Portfolio hinweg, aber die müssen natürlich kompatibel zu diesen Unternehmensanforderungen sein. Das geht eben so weit, dass man entsprechenden Support mit EU-Access oder mit entsprechender deutschsprachiger Unterstützung 24/7 für besonders kritische Systeme wird konsumieren können müssen im Rahmen eines RISE-Betriebsmodells. Und was natürlich noch fehlt, das steht auf der Roadmap und ist ja auch angekündigt, ist für kritische Branchen im Public-Sektor eine echte souveräne Cloud. Wir hatten es vorhin von den wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, von den politischen Unwägbarkeiten. Da ist natürlich ein solches Betriebsmodell, das noch nicht existent ist, ein echter Schmerzpunkt. Und als letzter Punkt ist es natürlich enorm wichtig, dass alles, was im Rahmen von RISE als Services angeboten wird, eine gewisse Langfristigkeit hat. Und das bezieht unter anderem auch die Partner mit ein. Die heutigen Partnerlösungen, die zertifiziert sind, die auch vielfach in Betrieb sind, müssen natürlich weiterhin genutzt werden können, damit die Unternehmen sich darauf verlassen können, dass ihre Investitionen, die sie getätigt haben, auch in Zukunft tragen werden. Da haben wir auf den Technologietagen schon auf der Bühne einige Diskussionen zu gehabt. Ich glaube, da gibt es jetzt auch entsprechende Erleichterungen, dass die Partner diesen Weg mitgehen können. Und ein letzter Punkt, und das ist ja auch so ein bisschen ein Dauerbrenner. Ich glaube, was enorm helfen würde, ist, wenn man den Punkt, dass Innovationen, Produktinnovationen von SAP nur im Rahmen von RISE konsumiert werden können, konsequent aufgibt. Denn es gibt technologisch überhaupt keinen Grund, warum ich ein SAP-Produkt nicht nutzen kann, außerhalb eines kommerziellen Rahmenmodells wie RISE. Natürlich ist das etwas anderes, wenn SAP das Produkt und die Integration out of the box bereitstellt, aber technologisch kann ich als Kunde doch sehr wohl entscheiden, dass ich ein solches Produkt nutzen möchte und selbst in meine Landschaft integriere und den Aufwand, die Risiken dann entsprechend schultere.
Ein weiteres zentrales Thema ist in diesem strategischen Kontext die Business Technology Plattform. Sie soll das technologische Fundament sein, doch an vielen Stellen fehlt eine klare Strategie. Welche Verbesserungen braucht es, damit Unternehmen bereit sind, ihre Einsätze auf die BTP zu machen?
Also ich glaube grundsätzlich, und das hat die Investitionsumfrage sehr eindrucksvoll gezeigt, sind die Kunden sich sehr klar darüber, dass die BTP ein zentrales Element aller SAP-Architekturen ist, bleibt und auch zukünftig sein wird. Was aber an vielen Stellen noch ausbaufähig ist, ist eben exakt diese konsistente Architektur sowohl innerhalb der BTP für Datenmodelle, Identity, Security Services, aber natürlich auch im Zusammenspiel des zukünftigen Zielbildes der Business Suite. Das muss natürlich dann auch übergreifend einheitlich funktionieren. Und wir hatten einen Punkt auch auf der Bühne der Technologietage, da ging es ganz konkret um die BTP, wo es vielfach Referenzarchitekturen, Best Practices gibt, aber immer noch nicht in allen Lösungen eine einheitliche Governance für Monitoring, Logging, Security, Transportmanagement. Das sind vielleicht sehr technische Themen, aber die sind heute noch nicht einheitlich etabliert. Und ein Dauerbrenner ist natürlich die Komplexität der Kostenmodelle auf der BTP. Wir sehen eine enorme Vielfalt von der Kalkulation bis hin zu den tatsächlichen Abrechnungswegen. Was wir da dringend brauchen aus meiner Sicht, ist eine Vereinfachung. Da hat SAP für die Sapphire ja schon etwas angekündigt. Wir sehen das im Bereich der Abrechnung der KI-Modelle, wo es vielfach den Unternehmen schwerfällt, aufgrund fehlender Referenzwerte oder Erfahrungswerte vernünftige Kalkulationen aufzustellen, um daneben auch die Use Cases zu bewerten und einen sauberen Business Case rechnen zu können. Und last but not least, das haben wir bei RISE auch schon kurz thematisiert, brauchen wir natürlich einheitliche Security-Standards auch auf der BTP. Und da gibt es manchmal so kleine Hausaufgaben, wie zum Beispiel das Zertifikate-Management, was heute noch fehlt, was SAP jetzt bereitstellen wird, was in Summe vielleicht unwichtiger wird, wenn SAP immer mehr Services ins komplette Management übernimmt. Aber für die hybride Integration Unternehmensarchitekturen wird auch das unerlässlich bleiben.
Ein großes Thema ist auch die neue SAP Business Data Cloud, kurz BDC. SAP arbeitet hier mit Databricks zusammen, um eine leistungsstarke Datenplattform zu schaffen, die Analyse, KI und operative Geschäftsprozesse enger verzahnen soll. Was ist deine Einschätzung dazu? Ist das ein Paradigmenwechsel?
Ich glaube, mit der BDC soll ja zunächst eine systemübergreifende Datenharmonisierung und dann auch die Nutzung in Form von Datenprodukten erfolgen. Das kann und hat das Potenzial, mit der größte Strategiewechsel im Bereich Datenhaltung und Analytics von SAP zu werden und die heute fragmentierten Datenstrukturen weiter zu harmonisieren. Jetzt muss man sich darüber im Klaren sein, das ist eine enorme Herausforderung, denn mit der Bereitstellung von Datenprodukten übernimmt SAP auch stärker als bisher die betriebliche Verantwortung für die Integration und die Bereitstellung dieser Datenmodelle, die heute ja komplett beim Kunden liegt. Also wenn das gelingt, dann ist das nichts anderes als die Transformation der heutigen Bestandslandschaften in eine zukunftsfähige, cloud-zentrierte Architektur. Das wäre sehr bemerkenswert. Wir müssen aber auch ehrlich sein, genaue Migrationsszenarien sind noch offen, Preismodelle sind noch nicht ganz so transparent. Also ich erwarte da in den nächsten Wochen und Monaten mehr Transparenz. Und ich halte das auch für den Schlüssel zum Erfolg für die BDC. Denn die Unternehmen haben natürlich in den letzten Jahren vielfach schon moderne Data Lake oder Lakehouse-Architekturen implementiert. Und der Erfolg der BDC wird aus meiner Sicht davon abhängig sein, wie gut sich jetzt die BDC mit exakt diesen Installationen integrieren lässt und dass SAP-Daten für diese hybriden Architekturen auch ohne technischen und vor allem kommerziellen Risiken und Hürden bereitgestellt werden. Databricks ist da ein ganz wichtiger Baustein, denn Databricks kann ich auf all den Hyperscaler-basierten Lösungen wie auch in der BDC nutzen. Damit ließe sich diese Integration leisten. Es ist aber noch nicht hundertprozentig klar, an welcher Stelle das OEM-Produkt Databricks in der BDC dem vollen Databricks-Baukasten entspricht und wie schnell auch Databricks-Neuerungen dann für die SAP-BDC-Kunden zur Verfügung stehen. Hier werden aber sicherlich auf der Sapphire weitere Antworten folgen. Grundsätzlich halten wir das für einen sehr vielversprechenden Ansatz. Wichtig ist aber dabei, dass es wirklich eine vollumfänglich integrierte Lösung wird, dass wir jetzt nicht einfach nur sehen, dass die bisherigen Produkte umgelabelt werden, Bestandslösungen umgezogen werden und das neue Produkt sich dann beim Kunden entwickelt, sondern hier ist SAP natürlich gefordert, die Migrations- und Lösungsszenarien so schnell wie möglich transparent bereitzustellen.
SAP hat mit der Ankündigung der Business Data Cloud auch die Integration von generativer KI in ihre Produkte betont. Wie bewertet die DSAG diesen Schritt und welche Chancen und Risiken siehst du für SAP-Anwender?
Ich glaube, die große Chance ist die schon gerade diskutierte systemübergreifende Datenharmonisierung. Erst wenn das bereitgestellt wird, lassen sich vernünftige KI-Szenarien überhaupt entwickeln. Und die von SAP in den Vordergrund gestellte Data-as-a-Product-Philosophie ist davon natürlich in gleichem Maße abhängig. Grundsätzlich gilt, dass generative KI Prozesse optimieren kann, neue Erkenntnisse liefern kann, gerade auch im analytischen und Predictive-Umfeld. Aber wenn wir ehrlich sind, dann stehen in den ERP-Kernkomponenten Prozessen vielfach für die Unternehmen Automatisierungsszenarien im Vordergrund. Das heißt, der erste Schritt, dass sich die Chancen auch für die Unternehmen manifestieren lassen, ist sicherzustellen, dass die Datenqualität, die Datensicherheit gegeben ist, dass das transparent gemacht wird. Wie kommen dann die Algorithmen, wie kommen dann die entsprechenden Insight-Apps auch zu ihren Ergebnissen? Wir sehen ja heute schon, in dem Moment, wo ich Ergebnisse generiere, muss ich gegenüber externen oder internen Prüfern darlegen, wie ist denn der Algorithmus eigentlich zu dem Ergebnis gekommen? Das sind die klassischen Prüferstandards, die uns jedes Jahr im Jahresabschluss ereilen. Und zum anderen ist es wahnsinnig wichtig, dass sobald ich diese Algorithmen in Geschäftsprozesse integriere und sie dann Entscheidungen treffen, dass das natürlich transparent gemacht wird. Und zwar nicht nur technisch, sondern auch in Bezug auf die Konsequenzen für die Prozessausführung, aber auch, und das ist dann die größere Hürde, kommerziell. Also was bedeutet es, solche Modelle in meine Prozesse zu integrieren? Was wir aktuell sehen, ist daher momentan eine stärkere LLM-Integration. Wir sehen erste Agentic Use Cases pilotiert. Aber der ganz große Wurf, dass ich beispielsweise meine Finanzprozesse im ERP komplett automatisieren kann, dass die Prozesse auch ohne menschliche Interaktion auskommen, das ist natürlich das große Ziel. Aber das sehen wir produktiv momentan weder bei SAP noch bei anderen Herstellern. Das wird der Weg nach vorne sein. Und ich glaube, dann werden sich die großen Chancen der Technologien auch für die Unternehmen manifestieren lassen. Denn dann habe ich natürlich einen ganz anderen Business Case, wenn ich diese Automatisierungspotenziale wirklich heben kann.
Wir haben jetzt viel über die Neuerungen gesprochen, aber was bedeutet das ganz praktisch für bestehende SAP-Kunden? Gerade Unternehmen, die noch mit SAP ECC oder S/4HANA On-Premises arbeiten, die stehen vor großen Herausforderungen. Was rät die DSAG diesen Unternehmen?
Da muss ich erstmal mit einem Klassiker antworten. Sorgfältige Analyse der eigenen Situation. Das betrifft die eigene IT-Landschaft, das betrifft die Geschäftsanforderungen, das betrifft aber auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Denn eine S/4HANA-Migration oder eine Cloud-Migration bekommt man ja nicht geschenkt. Das bedarf schon großer Investitionsmittel. Und ein ganz großer Erfolgsfaktor, und da gibt es ja auch sehr, sehr viele praktische Formate, auch sehr viele Austauschformate innerhalb der DSAG, ist eben die Frage, wie komme ich denn dahin? Ich kann das natürlich bei Greenfield machen, aber vielfach gibt es schon sehr ausgefeilte Migrationsstrategien. Das muss nicht jedes Unternehmen selbst rausfinden, sondern da kann man schon auf sehr viel Erfahrung bei den Partnern, aber auch innerhalb des Netzwerks zurückgreifen. Was wir, glaube ich, immer unterschätzen, ist die Komplexität einer Geschäftsmodellveränderung und auch einer Architekturveränderung. Wir müssen uns als Unternehmen sehr konkret damit auseinandersetzen, was bringt mir eine solche Migration einfach? Gehe ich bewusst eine Migration ein, um einfach nur das Wartungsende 2040 für S/4HANA zu erreichen? Das kann eine strategische Fragestellung sein. Für viele Unternehmen gilt es aber, die neuen Angebote der SAP zu prüfen. Wie kompatibel ist das zu meinen Governance-Vorgaben? Wie kompatibel ist das zu meinen Architekturplanungen? Was ist der Mehrwert? Eine S/4HANA-Migration alleine bringt keinen Mehrwert. Aber die Verbesserungen, die damit einhergehen, und die muss ich natürlich individuell bewerten. Und dann raten die Experten jedem Unternehmen, sich zu überlegen, in welcher Kaskade migriere ich eigentlich? Also habe ich gewisse hybride Szenarien zum Übergang? Es gibt verschiedene Migrationsarten. Wie kann ich auf die Zielarchitektur kommen in verschiedenen Schritten? Das wird sicherlich etwas sein, was sehr unternehmensindividuell ist, was wir aber unbedingt immer im Vordergrund stellen müssen. Denn das entscheidet am Ende auch über den Erfolg. Überlaste ich meine Organisation oder nicht? Und das ist sicherlich der ganz entscheidende Faktor. Habe ich dann auch das Know-how? Gewisse Lösungen, gewisse Zielszenarien schließen sich vielleicht auch aus, weil ich als Unternehmen gar nicht in der Lage bin, das zu leisten. Dementsprechend kann ich nur empfehlen, einen engen Dialog mit Partnern, mit der SAP zu führen als Unternehmen, um eben genau diese Fragen so offen wie möglich zu diskutieren und auch die Anforderungen transparent zu machen und zu verstehen, wie lösen die SAP-Produkte dies? Und zum anderen Netzwerke wie die DSAG zu nutzen, um einfach von den Erfahrungen zu profitieren. Wir haben hunderte, tausend Unternehmen, die diesen Weg schon gegangen sind und auch schon hinreichend Fehler oder Schmerzen gemacht und erlitten haben und die auch bereitwillig darüber Auskunft geben. Ich glaube, mit dem Strauß an Möglichkeiten sollte man in der Lage sein, eine vernünftige Planung nach vorne rauszugestalten.
Du hast eines der zentralen Stichworte bereits selbst gegeben. Das sind die Kosten. Was bedeutet die Ankündigung möglicherweise für die Lizenz- und Betriebskosten der SAP-Kunden?
Das lässt sich leider nicht so pauschal beantworten. Im Vordergrund steht natürlich immer das Risiko, dass sich durch cloud-basierte, nutzungsbasierte Modelle die Kosten erhöhen. Ich habe das gerade schon kurz gesagt. Das vorher genau zu prüfen und zu kalkulieren, ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor. Und da muss man auch ein bisschen tiefer schauen als die bunten Folien eines Partner oder eines SAP-Vertrieblers und wirklich verstehen, welche mengenbasierten, welche variablen Kostenbestandteile habe ich eigentlich. Und wenn sich die Metriken ändern, dass ich genau weiß, wenn ich heute einen eher fixen Kostenblock habe und morgen auf einen variableren oder volumenabhängigen oder konsumabhängigen Modus wechsle, dann muss ich genau verstehen, was das für mich bedeutet. Und da kann SAP sicherlich auch helfen. sprechen das an vielen Stellen an, wie wichtig es ist, eine transparente Preisgestaltung, eine transparente und möglichst einfache Konditionengestaltung bereitzustellen. Denn was ich genau kenne und was ich genau kalkulieren kann, das birgt im Allgemeinen geringere oder keine Risiken. Und was wir immer empfehlen aus DSRG-Sicht ist, zu Beginn eines Projektes Budget einplanen für Migrationsszenarien, für Schulungen. Die Mitarbeiter müssen wissen, was auf sie zukommt, sowohl technisch als auch fachlich. Und das ist natürlich das, womit ich gerade auch begonnen habe, zu verstehen, was bedeutet das Zielszenario für meine Kostensituation und damit für meinen Business Case.
Heißt das in dem Zusammenhang, dass SAP-Kunden nicht blind auf die neuen Angebote aufspringen sollten, sondern sehr genau hinterfragen, ob die angekündigten Neuerungen für ihr Unternehmen sinnvoll sind?
Ja, absolut. Ich glaube, das gilt aber in allen Lebenslagen, dass man Angebote sehr kritisch und genau prüfen muss. Was es für die Unternehmen abzuwägen gilt, ist dabei aber auch der strategische Ansatz. Bin ich eher risikoavers und möchte stabile, am Markt etablierte Lösungen haben? Oder will ich sehr früh auf Innovation und neue Geschäftsmodelle wechseln? Vielleicht habe ich auch einen ganz individuellen Need, irgendeinen Druckpunkt, der mich dazu bringt, sehr frühzeitig auf neue Produkte zu wechseln. Das ist essentiell, denn je früher ich eine Software implementiere, je früher ich eine Software in Nutzung nehme, desto größer ist natürlich auch das Risiko, dass mit späteren Updates gewisse Features nachgeliefert werden, gewisse Bugs behoben werden, dass Integrationsszenarien vielleicht im ersten Auslieferstatus noch gar nicht so gut funktionieren. Das heißt, bitte immer die gesamte IT-Landschaft, die Geschäftsprozesse im Blick haben und genau verstehen, was die Neueinführung für mich bedeuten kann, im positiven wie im negativen Sinne. Bedeutet im einfachen Fall Evaluation der Kosten, des ROIs, aber eben auch Detailverständnis der jeweiligen Lösung. Und dazu empfehlen wir als DSRG immer konsequent eine schrittweise Annäherung. Das ist ein iterativer Prozess, gerne auch und sehr empfohlen über Partner, die natürlich viele Implementierungsprojekte schon verantwortet haben. Und zum anderen pilotieren, ausprobieren, Trial-Lösungen nutzen, um selber ein Verständnis zu bekommen, was funktioniert denn schon so, wie ich es auch brauche und wie ich es auch einsetzen kann.
Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft. Wie siehst du die langfristige Strategie von SAP und was sollten Unternehmen jetzt tun, um sich optimal darauf vorzubereiten?
Naja, zum einen, wenn ich die Antwort jetzt so genau wüsste, dann würde ich jetzt ganz schnell mein privates Investitionsverhalten anpassen. Aber mit Bezug auf SAP, glaube ich, geht die langfristige Vision sehr deutlich hin zu einem integrierten Ökosystem. Und zwar sowohl fachlich, datenseitig als auch technologisch. Und das bedeutet im Umkehrschluss eine entsprechende Fokussierung. Wir sehen das an manchen Stellen schon, dass SAP gezielt Produkt abkündigt, gewisse Branchenlösungen auslagert oder gar nicht mehr versorgen wird. Und das sehen wir auch bei allen anderen Softwareherstellern, dass Fokussierung auf ein Kernportfolio momentan das Gebot der Stunde ist, einfach weil sich ein technologischer Gemischtwarenladen so nicht mehr erfolgreich am Markt anbieten lässt. Die Unternehmen sollten daher zunächst einmal ihre Strategien sehr direkt anpassen. Das Erste, was anstehen wird, und das ist eher mittelfristig, ist das Wartungsende. 2027 oder mit Extended Maintenance 2030 gilt es, seine bestehenden Architekturen auf neue Produkte zu überführen. Und das hat zwei Aspekte. Das erste ist, das ist ein Kostenfaktor, ein Migrationsprojekt, ein Aufwand, den es zu planen gilt. Aber je nachdem, wie ich das mache, kann ich natürlich schon Weichen stellen im Hinblick auf eine langfristige SAP-Architektur oder kann erstmal nur kurzfristig die lizenzseitigen Schmerzpunkte lösen. Und was man auf alle Fälle tun sollte als Unternehmen, ist sich selber befähigen, die technologischen Veränderungen einschätzen zu können. Wir haben das jetzt beim KI-Hype sehr schön gesehen. Die Entscheiderebene war Feuer und Flamme, also Begeisterung aus C-Level-Ebene war absolut vorhanden. Jetzt, ohne Ihnen noch zu nahe treten zu wollen, sind das diejenigen, die am wenigsten Verständnis von Technologie und Betriebsprozessen haben. Die mittleren Management-Ebenen hingegen hatten noch gar keine Chance, sich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, was bedeutet das denn für meinen täglichen Betrieb, das, was da auf mich zukommt. Und das ist etwas, was vielfach fehlt, sich Zeit zu nehmen im laufenden Tagesgeschäft, sich mit neuen Technologien, mit neuen Plattformen, mit neuen Lösungen auseinanderzusetzen und selber eine Strategie daraus zu entwickeln, mit dem Blick darauf, was bedeutet das für mich, was ist da für mich drin, was müssen wir aber auch tun, um diesem Weg zu folgen oder schließen wir diesen Weg ganz bewusst aus.
Sebastian, vielen Dank für deine klaren Einschätzungen und dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ich habe jetzt aus dieser Episode mitgenommen, dass auch SAP vor großen Herausforderungen steht, insbesondere in Bezug auf die Integration neuer Technologien und die Schaffung transparenter, flexibler Kostenmodelle. Unternehmen müssen sich genau überlegen, wie sie die neuen SAP-Angebote nutzen können, ohne ihre langfristige Stabilität zu gefährden. Eine sorgfältige Prüfung der neuen Lösungen sowie eine schrittweise Einführung sind wichtig, um von den Innovationen zu profitieren, ohne unnötige Risiken einzugehen. Es bleibt also spannend zu sehen, wie sich die SAP-Strategie weiterentwickelt. Und Unternehmen sollten sich darauf vorbereiten, ihre IT- und Geschäftsprozesse entsprechend anzupassen. An unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr zu diesen Themen erfahren möchtet, abonniert unseren Podcast Digital Gesagt oder besucht unsere Plattform Impulsant unter www.impulsant-desag.de. Dort findet ihr weitere spannende Analysen, Anwenderberichte und Handlungsempfehlungen.
Das war wieder eine Folge Digital Gesagt, der Podcast der DSAG.
Schön, dass du dabei warst. Empfehle uns gerne weiter. Wir sagen Tschüss und bis bald.